Studio Intakt, der Business- und Life-Podcast für Profimusiker mit Kirsten Peters. Inspirierende Tipps und Impulse rund um dein Selbstmanagement und deine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, herzlich willkommen hier im Studio Intakt, meinem Podcast. Heute habe ich zu Gast Yvonne Elisabeth Frey, Opernsängerin, Oratoriensängerin, Konzertsängerin. Sie kommt aus der Schweiz, ist eine ganz liebe und erzückende Person und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Kirsten. Freut mich sehr, hier zu sein und bin gespannt, durch welche Themen wir uns arbeiten.
Ja, ich auch. So, ich fange mal gleich an. Ne? Ich habe gesehen, du hängst in der letzten Zeit wahnsinnig viel auf dem Sofa ab. Erzähl mal, was machst du da?
Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, dieses Jahr die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie durch den Schönebecker Operettensommer zu begleiten, abgekürzt SOS. Und die Geschäftsführerin Anita Bader hat sich gewünscht, dass man das mit einem Videopodcast begleitet. Und dann habe ich überlegt, ja, Schönebecker Operettensommer, Und dann ist mir die Idee gekommen, dass man das einfach umbenennen könnte in das Schönebecker Operettensofa. Und so habe ich mir jetzt, zu Beginn waren es noch zwei Stühle, jetzt ist es tatsächlich ein Sofa, ganz viele verschiedene Menschen eingeladen, die rund um den Schönebecker Operettensommer dabei sind und die diesen auch möglich machen. Und oftmals sehen wir ja bei so einem Festival immer nur die Menschen, die auf der Bühne stehen und vielleicht noch das Orchester und den Dirigenten. Aber uns ist gar nicht bewusst als Publikum, was es eigentlich für ein Wahnsinns-Effort braucht, um überhaupt so ein Festival realisieren zu können. Ich muss dazu sagen, der Schönebecker Operettensommer ist inzwischen das größte deutschsprachige Operettenfestival, das wir haben, mit rund 16.000 bis 18.000 Besuchen pro Saison innerhalb eines Monats.
Dann sagen wir mal noch mal kurz dazwischen, wo das denn ist, in der Nähe von Magdeburg.
Das sage ich gleich, genau. Es ist in Magdeburg an der Elbe, etwas Elbe aufwärts gelegen, also gar nicht weit weg eigentlich. Und dennoch für viele leider noch ziemlich unbekannt. Und das wollen wir mit diesen Videopodcasts eben enden. Und die sind jetzt dabei und spielen 22 Vorstellungen.
Wow.
Ja. Das sind jeweils immer Mittwoch bis Sonntag, 16 Uhr. Und immer ein Stück, also eine Operette. Und am Bierer Berg, das ist so ein ganz entzückendes Wäldchen mit einem kleinen Tierpark und mit einer Open-Air-Bühne. Also wirklich entzückend. Und das ist jetzt tatsächlich das 27. Mal, dass dieses Festival über die Bühne geht. Und bis dato war einfach die Sichtbarkeit nicht so groß. Und das wollen wir damit enden. Und bis 21. Juni hatte ich die große Freude, alle Mitwirkenden hinter der Bühne zu interviewen. Das war der Oberbürgermeister, das war der Landrat, Geschäftsführung, Fördervereinsvorsitzende, das war der Dirigent und Regisseur, das war der Orchesterwart. Dann Bühnentechniker haben zu meiner großen Überraschung und Freude auch mitgemacht, der Bühnenbauer, Ausstatterin, die gleichzeitig auch Schneiderei ist, Maske und habe ich jetzt jemanden vergessen? Wahrscheinlich schon. Es waren wirklich viele und ich habe ganz viele wertvolle Begegnungen gehabt. Und jetzt sind die Darstellerinnen dran. Einerseits ein bisschen privat und dann als Verwandlung in ihrer jeweiligen Rolle. Und das läuft jetzt im Prinzip so bis Ende Juli noch, also bis zum 20. Und ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Also im Moment sind die Zahlen gut, die Insights steigen und das freut mich auch.
Das ist sehr cool. Ja, ja, ich habe so ein paar in ein paar reingelinst. Das ist super interessant und vor allem total charmant.
Oh, das freut mich sehr.
Ja, und dann hat man auch Lust, da mal hinzufahren, finde ich.
Also es ja, es lohnt sich. Vor allem auch ja. Die Preise sind so moderat. Und es ist wirklich auch familienfreundlich. Und Operette kann man eigentlich immer auch mit Kindern schauen. Und das, finde ich, ist definitiv einen Ausflug wert, egal woher man kommt. Und das lohnt sich.
Ach, schön. Ist ja was dann für die Sommerferien, ne?
Absolut. Naja gut, leider haben die Berliner noch keine Sommerferien.
Das stimmt, aber die haben sie auch nicht so weit.
Das stimmt, das schafft man so an einem Wochenende. Es sind 2,5 Stunden mit dem Auto und mit dem Zug auch ungefähr.
Mhm.
Ja.
Wenn du dich mal zurückversetzt in die Zeit, als du mit der Schule fertig warst und dann so überlegt hast, ja, was soll denn jetzt aus mir werden, ne? Dann hättest du ja mit hundertprozentiger Sicherheit nicht gedacht, dass du ein paar wenige Jahre später dann mal sitzt und sowas erzählst, was du jetzt gerade erzählt hast. Das ist ja einfach komplett irgendwie was total anderes. Und wir haben schon gerade gesagt, ja, Karrierewege sind ja niemals geradeaus.
Nein, überhaupt nicht.
Genau. Und aber wie hast du dir dein Leben nach dem Studium vorgestellt? Und während des Studiums sozusagen, du bist ja angetreten mit einer Idee, ne? Also mit welcher Idee bist du angetreten? Mhm. Und wie hat die sich so erstmal während des Studiums entwickelt?
Also ich wollte mit 14 Jahren Opernsängerin werden, weil ich war schulisch immer sehr interessiert. Und zwar in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also mich haben Sprachen interessiert, Philosophie, Theologie, Geschichte, Literatur, Theater, Singen natürlich, Musik, auch Tanzen, Bewegung. Und das waren alles Dinge, die mich wirklich brennend interessiert haben. Natürlich auch die Naturwissenschaften. Und ich fand dann eigentlich, dass das Gesangsstudium ein sehr universelles Studium ist, wenn man das ernst nimmt, dass es all diese Fachbereiche auch abdeckt. Und das war eigentlich meine Hauptintention, weil ich etwas sehr Universelles gesucht habe. Und deswegen habe ich dann auch eben Gesang studiert, auch Gesangspädagogik. Und während des Studiums hatte ich dann das Glück, dass ich schon auf die Bühne konnte und gemerkt habe, ja, das ist total mein Ding und es macht mir wahnsinnig viel Freude, den Menschen etwas zu geben. Also es ging niemals um mich oder um meine Bestätigung, wie toll ich bin oder irgend sowas, sondern es ging mir immer darum, den Menschen etwas zu geben. Und das ist auch meine Intention bis zum heutigen Tag. Ja, mein Engagement ging dann nach dem Studium erstmal nach Neustrelitz ans Landestheater, noch als leichter Sopran, leichter lyrischer. Und ich bin seit 2014 freischaffend. Und ich meine, wir sind inzwischen durch sehr viele Krisen gegangen. Also Corona war schlimm für uns Musiker, auch gerade in Deutschland, weil einfach die Unterstützung sehr bescheiden war, gerade für die Freiberuflichen. Und ja, ich habe das auch überlebt, indem ich dann über Crowdfunding eine CD gemacht habe, nämlich das Marienleben von Hindemith. Und jetzt ist halt die Situation wieder schwierig, weil überall Kürzungen stattfinden, weil große Häuser auch renovieren und dann nur mit einem kleinen Ensemble spielen können, müssen, wollen, wie auch immer. Und das heißt, für viele, die freiberuflich sind, fallen immer mehr Gastverträge auch weg. Mhm. Und es ist zurzeit wirklich ganz, ganz schwer, wenn man sich einen Weg nach oben sucht, diesen auch zu finden. Und dann kommt mir halt wieder das Universelle entgegen und auch meine Neugierde und vielleicht auch so ein bisschen eine journalistische Ader. Und deswegen mache ich gerne eben Videopodcasts, ich mache gerne Social Media, weil es mir darum geht, dass die Kultur sichtbar ist und bleibt. Weil etwas, was sichtbar ist im Netz für alle, das ist sehr schwer mit der Zeit zu eliminieren und zu sagen, ach, wir streichen das jetzt mal weg. Und es geht darum, dass ich persönlich glaube, dass Kultur wirklich überleben kann, wenn sie sichtbar ist. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag dazu leiste, dass ein Stück Kulturgut eben bleibt, durch die Sichtbarkeit, dann macht mich das glücklich.
Große Mission, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt noch sehr viel Arbeit.
Ja, ich arbeite ja auch mit meinen Studierenden ganz oft eben am Thema Mission. Und das finde ich immer so interessant, was Menschen antreibt, Musik zu machen. Musik. Und am Anfang habe ich dann oft so das Feedback, naja, ich liebe es, Musik zu machen. Das ist so die erste einfache Antwort. Mhm. Aber nein, also bei den allermeisten ist dahinter oft so ein Kosmos, so wie du ihn gerade beschrieben hast, an Interessen und auch an Fähigkeiten. Ne? Und dieses journalistische Interesse, was du auch hast, das kommt natürlich mit so einer kommunikativen Begabung, die du natürlich ja auch hast, ne? Zusammen, die man dann auch so ausleben kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Das finde ich total schön.
Das freut mich.
Ja, also das ist auch das, was mir so an meiner Arbeit Spaß macht, dass ich irgendwie sowas halt erfahre von KünstlerInnen. Und ja, das macht mir total Spaß. Du hast ja gesagt, du bist dann seit 2014 freischaffend. War das so eine freiwillige Entscheidung oder hast du am Anfang so gedacht, jetzt suche ich mir ein Engagement und ich will ein großes Haus, oder war so eher so, hat sich das schon so ein bisschen vorher hingemendelt, dass du eher so gesagt hast, ich brauche meine Freiheit oder ich will Gestaltungsräume haben, die ich vielleicht an einem großen Haus nicht habe?
Also ich wäre sehr gerne an ein größeres Haus gegangen, hat sich aber so nicht ergeben bis jetzt. Vielleicht auch, weil ich damals einfach noch in einem Stimmfach unterwegs war, das nicht mit meinem jetzigen Persönlichkeit und meinem Aussehen übereingestimmt hat. Weil gerade beim Singen ist es ja extrem wichtig, dass alles wirklich passt. Und ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich dorthin gekommen bin, wo ich heute bin, in dem Stimmfach und auch in der Persönlichkeit. Und ich würde sagen, ja, jetzt passt's. Aber jetzt ist halt die Vorsängersituation zurzeit etwas schwierig. Was ich gemacht habe, war aber auch eben diese Vielfältigkeit gelebt. Also ich habe schon gesagt, hinter mit Marienleben, das ist ja auch nicht etwas, was man einfach mit links macht, sondern das ist ein sehr anspruchsvolles Werk, das fast ein bisschen in die zeitgenössische Musik geht. Und mich hat halt die verschiedenste Couleur der Musik immer interessiert. Also von Klassik über Romantik hin zu Konzert, zu zeitgenössischen Sachen, war und bin ich sehr offen. Und mir war immer die Vielfältigkeit wichtig und ja, auch die Freiheit. Weil an einem Haus ist man dann doch relativ stark gebunden und muss für jedes Ding, was man extern macht, einen Urlaubsschein einreichen und ist dann auch auf den Goodwill der Vorgesetzten angewiesen. Und deswegen, ich bin eigentlich sehr, sehr gerne mein eigener Herr und Meister und teile mir auch gerne die Arbeit selber ein. Und ja, es passt eigentlich ganz gut.
Ja, ne? Also gibt es eben Persönlichkeiten, für die dann das auch gut funktioniert, ne? Das Freisein, da braucht man natürlich auch viel Mut dazu. Und
eine klare Struktur auch.
Struktur, Frustrationstoleranz.
Absolut. Also beim freiberuflichen Sein, ich sage immer, es ist 50% ist Gesundheit beim Singen, 40% ist ungefähr Selbstorganisation, also sprich Agenten anrufen, Konzertbetriebe anrufen, sich in Erinnerung bringen, neue Sachen organisieren, Programme schreiben, Homepage warten und so weiter. Und ungefähr 10% sind dem eigentlichen Singen gewidmet. Also sprich üben, Repertoire erarbeiten, wieder mal zum Coach fahren, damit der auch wieder ein Ohr auf einen wirft, weil das externe Ohr braucht ein Sänger eigentlich ein Leben lang. Und dann gibt es ungefähr noch, von diesen 10% sind dann 5% Auftritte, Aufführungen und ich sage immer so 1% Sternstunden. Und das ist realistisch.
Wow, ja, ja.
Also es braucht wirklich eine ganz, ganz hohe Selbstdisziplin und man muss dieses innere Feuer haben. Man muss das wirklich wollen. Weil wenn man nicht gerade in die Kategorie von der Anna Trepko so hochrutscht, gibt es auch Strecken, wo man nicht viel verdient. Man braucht auch immer gewisse Rücklagen, gerade wenn man eventuell so wie ich noch ein Kind hat. Und das ist etwas ganz Essentielles. Also wer Sicherheit braucht, auch finanzieller Art, dem kann ich nicht wirklich zu einer Freiberuflichkeit raten. Mhm. Aber wer gute Nerven hat, wer einen langen Atem hat, wer die Freiheit liebt und eben auch sich die Arbeiten sehr gerne aussucht, für den ist es super.
Wahres Wort. Ja, gab es sozusagen auf dem Weg von, den du jetzt bis jetzt zurückgelegt hast, Personen oder auch Ereignisse, die dich sehr geprägt haben oder die sowas wie, weiß ich nicht, Wendepunkte waren oder halt wahrscheinlich auch zu Sternstunden gehört haben und solche Erlebnisse, die deinen Weg ja vielleicht geleitet haben?
Absolut. Also dazu gehört ganz klar meine allererste Gesangslehrerin, weil ich bin ja nicht mit klassischer Musik groß geworden. Das heißt, ich habe auch Oper kaum gekannt und hatte dann so mit 10, 11 meine eigenen Sachen geschrieben und gesungen. Und meine Eltern haben dann festgestellt, auch beides keine Musiker, dass ich eine sehr schöne, ganz klare Stimme habe. Also die war nicht verhaucht, das ist so, wie man das sonst von jungen Mädchen gerne kennt. Und dann haben sie mich halt zum Gesangsunterricht geschickt und die Lehrerin Ursula Trinkaritz, die war noch unter 30, hat angefangen mit Unterrichten, weil für sie klar war, dass ihr Weg über die Familie läuft und nicht nur über die Bühne. Und sie meinte dann so, ja, ich unterrichte klassisch. Ich so, klassisch? Ist das so wie Montserrat Caballé? Ja, so ungefähr. Und die hat mir dann eine Übung vorgesungen und das war wirklich eine bildschöne junge Frau damals. Sie ist immer noch bildschön, aber jetzt ein bisschen älter. Und die hatte so eine wunderschöne, glockenklare Stimme. Ich war so geflasht, dass ich einfach beschlossen habe, so möchte ich auch singen lernen. Und das habe ich dann getan. Und sie hat mich durch eine ganz schwierige Teenagerzeit auch geführt und geleitet. Und dafür bin ich ihr heute noch dankbar. Und später gab es natürlich auch wichtige Leitfiguren, zum Beispiel Julia Vara, die wirklich auch, als ich sie kennenlernte, brannte für den Unterricht. Das war ganz toll. Oder auch die Begegnung mit Kirsten Schöttl-Dreyer, die super Coaching macht und die Leute wirklich auch denen hilft, die Räume zu öffnen. Oder auch Petra Lang, die sich beim DGB, also Deutschen Bund der Gesangspädagogen, engagiert und einem so wichtige und schöne Impulse auch mitgibt und Werkzeuge an die Hand gibt für den Unterricht, aber auch für einen selbst als Sänger. Und ich glaube einfach, wir brauchen Vorbilder und das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, natürlich auch mein Ex-Mann darf ich nicht vergessen, der mich sehr viele Jahre begleitet hat und auch musikalisch an der Hand hielt. Und ja, irgendwann muss man sich aus solchen Verbindungen dann auch lösen. Man muss sich auch von Lehrern lösen, um weiterzugehen und weiter zu lernen. Und dennoch bin ich super dankbar für all diese Menschen und all diese Stationen, die mich mitgenommen haben und zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Und das sind jetzt nur die musikalischen. Aber privat war es natürlich für mich absolut meine Tochter und die Geburt der Tochter, die mein Leben auch komplett auf den Kopf gestellt hat. Weil ich hätte niemals gedacht, dass ein Kind so ein Lehrmeister für einen selbst sein kann, im psychologischen Sinne. Und ich lerne von ihr sehr, sehr viel und habe immer viel von ihr gelernt. Und ja, durch sie bin ich auch zu einer Kämpferin geworden, weil ich versuche ihr zu zeigen, dass man für sein Leben und den Weg, den man geht, einsteht, dass der Weg nicht immer leicht ist, aber dass es immer offene Türen gibt. Das Leben ist niemals eine Sackgasse. Es gibt immer Türen, auch wenn eine Situation noch so auswegslos oder ja, verloren scheint, wenn man genau hinguckt, gibt es immer Wege und Möglichkeiten und es gibt auch immer Menschen, die einem weiterhelfen. Und das versuche ich hier vorzuleben.
Ja, Kinder sind, werfen einen auch auf einen selbst zurück, ne?
Absolut.
Und fordern einen sehr. Ein Musikstück, was dich vielleicht lange begleitet hat oder was für dich so eine Art Weltenöffner war?
Oh, da gibt es eigentlich nicht nur eins, da gibt es ganz, ganz viele, weil für mich gibt es eigentlich nicht gute oder schlechte Musik, sondern es gibt einfach Musik. Und egal, ob das nun ein Volkslied ist oder eine Arie oder ein Oratorium oder eine Opernrolle, ich gehe immer mit der gleichen Intention ran, dass ich für mich das Stück unbedingt aufschließen möchte, so dass ich dann am Ende damit die Menschen auch berühren kann. Und ja, faszinierend sind natürlich die psychologisch tiefgehenden Rollen Und da finden wir zum Beispiel bei Richard Strauss einige. Also Salome finde ich eine tolle Rolle, weil der hat so Brüche in sich. Aber auch zum Beispiel hier unbekannte Samuel Barber, Vanessa, auch eine unfassbar tolle, herausfordernde Partie. Dann bei Liedern mag ich eigentlich alles, was Brahms geschrieben hat. Ich finde diese Lieder wunderschön und auch mit großem Tiefgang. Ich entdecke jetzt erst so langsam für mich auch Schumann, Frauen lieben und leben. Und zwar die Originalfassung und nicht irgendwie so mit umgetexteten Gedichten. Ich habe das irgendwann mal vor einem Jahr gesehen, dass da so ein Duo die Texte komplett umgedichtet hat. Weil das sei ja alles so patriarchalisch und das gehe ja nicht mehr. Und ich finde einfach, man muss auch sich den Respekt vor den Liedern, vor dem Repertoire bewahren. Und für mich ist das eine sehr heikle Gratwanderung, wenn da plötzlich so Eingriffe gemacht werden. Weil gerade zum Beispiel bei Schumann, Frauen und Lieben und Leben, muss man das erstens mal in den Kontext der Zeit stellen. Weil die Gedichte wurden meines Erachtens Ende, also 1790 sowas geschrieben. Schumann hat die dann aufgegriffen in den 1830ern, wenn ich richtig informiert bin. Und wenn man sich da überlegt, dass sich ein Gedichter Gedanken gemacht hat über ein normales, damaliges Frauenleben, war das außergewöhnlich, weil man hatte damals den Fokus viel mehr auf den Adeligen. Es sind ja auch viel mehr Porträts von diesen Menschen erhalten und wenig von den, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, normalbürgerlichen. Und Frauenlieben erzählt wirklich die Geschichte von einer jungen Frau bis zu ihrer Verwitwung und was das mit ihr macht. Und das, finde ich, darf man nicht unterschätzen und es dann auch nicht einfach in die Schublade stecken, das ist alles so patriarchalisch und das geht doch nicht. Und mit unserem heutigen Feminismus schon gar nicht. Da habe ich Mühe, weil ich sage dann auch immer, ja, okay, wer geht in den Louvre mit einem Edding und malt den Mona Lisa einen Schnurrbart? Machen wir das? Natürlich nicht, weil Mona Lisa ein historisches Werk ist. Und deswegen finde ich auch, dass wir für Musik uns diesen Wert und den Respekt erhalten sollten.
Man kann ja eine feministische oder antipatriarchalische Perspektive mit reinbringen, indem man so ein Stück mit einem anderen kombiniert, beispielsweise.
Richtig, zum Beispiel mit einem zeitgenössischen Zyklus, der ein ähnliches Thema hat. Und dass man zum Beispiel diese beiden Zyklen dann sich gegenüberstellt. Und dann finde ich, ist nämlich einerseits der Respekt vor dem Schumannschen Werk gewahrt, aber gleichzeitig auch eine Aufarbeitung erfolgt durch ein zeitgenössisches Werk, das die heutige Sicht darlegt. Und das fände ich zum Beispiel einen super spannenden Aspekt. Und ja, natürlich, um auf das Ursprungsthema zurückzukommen, Rollen, Werke, die mich begleiten, Brahms Requiem, das ist ein Werk, das mich lange begleitet und das ich sehr liebe. Und dann natürlich die ganzen Wagner-Partien auch, die Wagner-Opern, die liebe ich auch sehr. Und ich bin jetzt dabei, auch das ganze italienische Repertoire mir zu erschließen und zu erarbeiten und habe große Freude daran. Also auch Verdi Requiem ist ein Werk, das mich wahnsinnig berührt. Oder auch von Rossini, Petite Messe Solennelle, finde ich auch wunderbar, ein wunderbares Kleinod. Oder eben auch Hindemith. Ich finde, Hindemith darf man auch nicht einfach in eine Schublade stecken, so nach dem Motto, der hat nur reine Quarten und Quinten geschrieben, ist sauschwer zu spielen und ist spröde. Nein, dem muss ich ganz klar widersprechen, weil gerade das Marienleben, das ja auf den Gedichten von Rilke basiert, das die er übrigens innerhalb von 3 Tagen niedergeschrieben hat, bevor er seine komplette Schreibblockade gekriegt hat, für 10 Jahre, muss auch schrecklich sein als Dichter. Ne? Das ist etwas, eine der besten Symbiosen, die ich je erlebt habe von Musik und Text. Weil Rilke alleine zu lesen, ist manchmal wahnsinnig schwer und extrem anspruchsvoll und man muss immer überlegen, welche Dimension meint er jetzt? Aber die Musik von Hindemith, gerade die 2. Fassung, die er 1948 rausgegeben hat, die bringt es so auf einen Punkt. Und dazu muss man ja auch sagen, dass Hindemith 24 Jahre an diesem Werk auch weitergearbeitet hat. Er hat eine erste Fassung herausgegeben. Ich glaube, das war so 1924, dort herum. Und er war nicht ganz zufrieden damit und hat dann wirklich bis 1948 diese Fassung revidiert, überarbeitet. Und in dem Fall muss ich sagen, zu Recht. Und als ich diese zweite Fassung kennenlernte, war es plötzlich, wie wenn eine Welt von Bildern aufginge mit der Musik zusammen. Auf einmal wurden diese Gedichte lebendig für mich. Und das fand ich super spannend und dem zoll ich extrem großen Respekt. Weil viele Rilke'sche Formulierungen verstehe ich erst durch Hindemiths Musik. Und ich glaube, das ist wirklich eine begnadete Symbiose, die es so zu suchen gilt. Hm. Also es ist auch ein Werk, das ich sehr liebe. Hm.
Genau, dann nochmal, CD, es gibt eine CD.
Ja, es gibt tatsächlich eine CD.
Wir verlinken das natürlich, ja, ne, in den Shownotes.
Sehr gerne, also das ist das Marienleben von Hindemith und es ist bei Coviello Classics erschienen, kann man auch auf Spotify runterladen.
Genau. Super. Vorhin, da wollte ich eigentlich einhaken, habe ich aber nicht gemacht, du hast so schön gesagt, ich bin jetzt eine andere Person, als ich mal war. Mhm. Und was ich ja mega interessant finde, ist, dass du seit einiger Zeit, noch nicht so sehr lange, Yvonne Elisabeth Frey heißt. Mhm. Und das ist ja nicht der Name, unter dem ich dich kennengelernt habe, also außer Yvonne natürlich.
Ja.
Und das finde ich ein mega spannendes Thema, vor allem, weil wir ja auch über Änderungen oder Veränderungen gesprochen haben, ne? Und ja auch eine Namensänderung ist ja echt ein Brett.
Ja, das stimmt.
Also erzähl mal, wie lange hast du dich damit rumgeschlagen? Wie kamst du da drauf? Und also erzähl mal, wie so ein Prozess der Künstlernamenzulegung so abgeht.
Also gebürtig bin ich Yvonne Elisabeth Friedli. Na? Und mir ist einfach oft passiert, gerade hier oben im Norden, dass Friedli erstens mit was Kleinem, Niedlichen assoziiert wird. Und zweitens habe ich 100.000 Varianten dieses Namens gelesen. Also Friedel, Friedeli, Frieda, Fried, ich weiß nicht was. Und auch in Zeitungen und so. Also die Leute konnten irgendwie mit diesem Namen nicht so viel anfangen, weil sie ihn nicht kannten. Ich musste ihn auch immer buchstabieren und das war mühsam. Ich habe schon gesagt, ich war früher ein leichter lyrischer Sopran, auch mit Koloraturanteil. Und da war es eigentlich ganz cool, wenn man auf die Bühne ging, sagt, ja, guten Tag, ich bin Yvonne Friedlich, sing Ihnen, was weiß ich, Blondchen. Da L-I-A, niedlich, Blondchen, passt. So, und dann kam eben über die Jahre, fand ich zu meinem eigenen jetzigen Stimmfach, nämlich Jugendlich Dramatisch. Das war auch schon früher angelegt, nur wusste man das in der Form nicht. Und das hat sich eben jetzt in den letzten Jahren ganz deutlich rauskristallisiert, auch über die Geburt, über das Reiferwerden und so weiter. Und wenn ich jetzt komme und sagen würde, ja, guten Tag, ich bin Yvonne Friedli und ich singe Salome, dann haben die Leute schon mal ein Problem, weil, okay, Friedli assoziiert im ersten Augenblick was Kleines, Niedliches und dann kommt eine Frau und singt Salome. Und ich meine, Salome ist schon ziemlich eine Wucht. Und das gibt einfach so eine Diskrepanz, mit der die Leute unterbewusst nicht wirklich klarkommen. Und dann hat mich Kirsten Schöttl-Dreh darauf gebracht, meinst du, weißt du, eigentlich solltest du dir einen Künstlernamen zulegen, weil eben wegen dieser Diskrepanz. Und dann habe ich überlegt, na gut, Künstlername, tolle Idee, die ist ja total verrückt. Und dann meinte sie, ja, hast du nicht irgendwie in der Verwandtschaft irgendeinen coolen Namen oder so? Und dann habe ich überlegt und meine Oma, die hieß Frei. Und das war auch gleichzeitig in der Zeit, wo ich mich getrennt habe, also wo mein Leben sowieso komplett reloaded gestartet hat. Und dann habe ich gedacht, naja, was passt eigentlich besser dazu? Man trennt sich, das ist ja auch eine Art Befreiung im besten Sinne, ein Neubeginn. Und da habe ich gedacht, warum nicht Frei? Und Frei ist sehr international. Meine Oma hieß so, Yvonne Elisabeth heiße ich sowieso. Und es klingt einfach ganz anders, wenn ich jetzt auf die Bühne komme und sage, ja, guten Tag, Ich heiße Yvonne Elisabeth Frey, ich singe in Salome, Elisabeth, Senta, was auch immer. Und es hilft mir persönlich auch, weil ich kann mir jetzt sagen, okay, die Frey geht jetzt auf die Bühne, nicht die Friedli. Also nicht ich privat, sondern meine Künstlerpersönlichkeit. Dadurch kann ich ganz anders auch auftreten und das hilft mir. Und das ist so der Hintergrund, es fällt mir leichter dadurch. Und deswegen, ich habe dann letztes Jahr in Brandenburg Chrysotomis gesungen und das war dann wirklich der Startschuss für diesen Namen und für auch das ganz klare Signal, so, ich bin im neuen Stimmfach komplett angekommen. Weil vorher, das gab auch, ich war irgendwie in der Diskussion für eine Charash-Fürstin und der Regisseur hat mich gekannt, als ich noch die Stasi gesungen habe und der sagt, nee, es kann ja nie sein, dass die jetzt eine Varescu ist. Und ich hatte einfach die Schnauze voll auch von diesen Vorurteilen und dass die Leute mir nicht mal eine Chance geben und ich sage mir jetzt, okay, wenn ich jetzt frei bin und Yvonne Elisabeth Frey kommt und schickt zum Beispiel Unterlagen und kommt dann zum Vorsingen, bis die Leute schnallen, dass ich mal die Friedli war, habe ich vorgesungen und die überzeugt. Und das ist mein Credo.
Ja, toll. Dazu passt, ich finde, das ist so, es ist auch so schön, dass natürlich Frey mit Y endet und der Name mit Y anfängt.
Das war
ist
halt eben auch diese genau, Spiegelung,
das ist genau. Ja, super. Ja, das ist auch so ein bisschen Nomen est Omen, ne?
Genau. Und das denke ich, das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen.
Ah, toll. Ja, ja. Das ist ein interessanter Aspekt, über den ich so dezidiert auch tatsächlich noch nie nachgedacht habe. Dankeschön dafür.
Das ja,
ist,
bitte.
Das ist wirklich, toll. Wann bist du aus deiner Sicht erfolgreich?
Wenn ich die Menschen berühren kann. Wenn Menschen kommen, nachdem ich gesungen habe und sagen, boah, das hat mich so berührt. Oder ich habe so gelacht wegen deiner Rolle. Oder ich habe geweint. Dann bin ich erfolgreich. Und das ist eigentlich egal, wo das ist. Weil man kann erfolgreich sein in ganz kleinen Kirchen. Man kann erfolgreich sein in einem Open-Air-Konzert, das niemand kennt. Man kann erfolgreich sein an der Met, ja, da stimmt dann die Gage ein bisschen besser, hoffentlich. Aber Erfolg spiegelt sich nicht unbedingt monetär wider, sondern mit dem, was man mit seinen Zuhörern macht. Und darauf kommt es mir an. Und mir ist es wichtig, dass ich die Menschen berühre, dass ich sie aus dem Alltag wegnehme, dass ich sie entführe in eine Welt der Musik, der Darstellung, der Emotion. Und dann bin ich erfolgreich, wenn ich das schaffe.
Jetzt bist du ja auch wirklich, finde ich, sehr erfolgreich in den Marketing-Themen und auch sehr mutig und sehr so, wie soll ich sagen, anpackfreudig. Mhm. Also viel, viel mehr, als ich das von vielen, vielen Musikern und Musikerinnen kenne. Du bist ja im Prinzip dann professionell, wenn du mit dem, was du da tust, auch deinen Lebensunterhalt verdienst, weil du ja ansonsten von irgendwas anders lebst. Das ist ja eine Definition von professionell und das finde ich so interessant, ne? Das, also ist es dann nur das, was du gerade beschrieben hast, dieses Ideelle und was da so hintersteckt, oder ist es aber auch das, dass man selber in der Lage ist, das überhaupt auch zu tun? Ja,
ja, klar.
Das gehört auch dazu, finde ich. Und ich finde tatsächlich, dass du da echt ein Vorbild bist.
Oh, danke.
Ja.
Das freut mich.
Ja, weil du da auch so neugierig und du hast ja auch angefangen mit dem Blog, als wir uns kennengelernt haben. Und dann, wenn ich in den Coachings MusikerInnen komme mit Newsletter, du hast immer einen geschrieben, seit ich dich kenne. Das ist auch wunderbar. Und das kann ja auch jeder machen in Abständen, wie er möchte. Und ist das für dich eine große Hürde? Oder hast du auch ein bisschen Spaß dabei? Und hast du so das Gefühl, dass dir das auch wirklich Erfolg beschert oder dich überhaupt in die Situation bringt, eben diese Erlebnisse nach außen zu transportieren, die dann für dich Erfolg sind?
Das ist eine sehr komplexe Frage, finde ich, weil wenn ich solche Dinge mache, ich denke gar nicht erst an den Erfolg, sondern ich versuche es immer über eine Geschichte zu machen. Also jetzt zum Beispiel diesen Videopodcast, da habe ich wirklich einige Tage und Nächte gegrübelt, was ich jetzt mit diesem Projektvorschlag mache, weil es war ja nur die Maßgabe, ja, mach Videopodcasts. Und habe ich gedacht, so Himmel, wie soll ich dem gerecht werden? Was mache ich da? Und ich bin jemand, der dann einfach in sich geht und guckt, okay, wie könnte ich das aufbauen? Was ist die Geschichte dahinter? Welche Botschaft möchte ich nach außen tragen? Welche Botschaft möchten die Menschen auch erfahren? Und das sind meine Überlegungen dahinter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eine ganz klare Struktur habe und einen ganz klaren Weg vor mir sehe, dass es dann auch funktioniert. Also dass es dann tatsächlich auch einen Erfolg gibt. Und bei den Blogs damals, ich schreibe jetzt nicht mehr so häufig Blogs, möchte jetzt auch mehr so Richtung Podcast gehen tatsächlich, da war eben die Überlegung dahinter, was für Themen interessieren mich, was möchte ich mit den Menschen teilen. Weil ich habe dabei auch selber wahnsinnig viel gelernt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich hat mich damals Corona auf die ganze Geschichte gebracht, weil bis Corona habe ich mich wenig mit Technik und mit Podcasts und mit Blogs und allem auseinandergesetzt. Aber Corona hat mich auf mich selbst zurückgeschmissen, auch weil meine damalige Homepage ein Auslaufmodell war. Und dann hatte ich die Wahl, nehme ich jetzt 1.000 bis 3.000 Euro in die Hand und lasse eine neue Seite erstellen, wo ich dann wieder ständig fragen muss, wie bediene ich denn das? Oder setze ich mich hin, setze mich mit Programmiersprache auseinander, lerne, wie man eben eine Homepage sinnvoll aufbaut und mache das selbst. Und dann habe ich mich für Zweiteres entschieden. Und klar, ich war am Anfang komplett überfordert mit der Programmiersprache auch und habe aber die Grundlagen gelernt, bin dann aber zum Glück von der Idee abgekommen, die Homepage wirklich von Grund auf selber zu designen, weil mein älterer Bruder, der Ingenieur ist, zu Recht gesagt hat, du pass auf, da gibt es jetzt so coole Baukastenprinzipien. Geh mal dort gucken. Und ich bin dann bei Wix gelandet. Das ist inzwischen auch eine Plattform, die expandiert hat, die sehr groß ist. Und da sie ja so groß ist, wird es auch eine Weile bestehen. Und durch die Vorkenntnisse, die ich halt in den letzten Wochen dann gesammelt habe, ist es mir leicht gefallen, die Homepage dann innerhalb einer sinnvollen Frist selber komplett neu aufzubauen. Und ich habe mir dann eben überlegt, ja, ich habe schon immer gerne geschrieben oder gerne auch mit Menschen geredet, was lasse ich da noch einfließen? Weil ich wollte einfach nicht unbedingt so eine 0815 Homepage haben mit ein paar netten Fotos, mit ein paar netten Audios, sondern ich wollte auch einen wissenschaftlichen Anteil ein bisschen einfließen lassen und dadurch kam dann das eben mit dem Blog schreiben. Und dadurch kam dann auch eben Social Media immer mehr rein und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, für mich selber mache ich Social Media nicht so furchtbar gern, weil mir manchmal, ich sage salopp, diese Bauchnabelshow wahnsinnig auf die Nerven geht. Mir fehlt da einfach der Tiefgang. Aber ich habe festgestellt, dass ich es eben für andere sehr gerne mache, für kulturelle Betriebe und eben jetzt in dem Fall für die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie. Und mein Credo ist ja, dass das, was ich dort lerne an Verkauf, an Werbung, an Marketing, das kann ich auch auf mich anwenden und das kommt jetzt dann Stück für Stück.
Ja, das ist toll.
Also Learning by Doing.
Learning by Doing, ja. Geht nämlich auch. Ne? Es ist am Ende keine, wie sagt man, keine Raketenwissenschaft.
Nein, überhaupt nicht, sondern man muss einfach den Mut haben, wirklich sich zu überlegen, okay, was möchte der Mensch, den ich erreichen will mit meinem Blog, mit meinem Podcast, mit meinem Video.
Und mit deiner Kunst.
Und mit meiner Kunst. Was möchte der haben von mir? Und dann kann ich aus dieser Perspektive für mich eine Geschichte aufbauen, einen Faden, einen roten Faden, und das finde ich immer sehr wichtig, und kann den dann gestalten. Und das ist ja auch etwas sehr Kreatives und Schönes und das macht mir große Freude. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei diesen Videopodcasts, mir hat es große Freude gemacht, so viele verschiedene Menschen kennenzulernen und ich lerne sie auch immer noch kennen, das Projekt läuft ja noch. und da einfach etwas auch ein bisschen in Schwung zu bringen und Bewegung reinzubringen. Und die Insights geben uns da komplett recht und das freut mich.
Jetzt sprechen wir schon ganz lange.
Das macht ja nichts.
Nein, das macht nichts. Das ist toll. Pass auf. Zum guten Schluss habe ich drei Fragen. Mhm. 3, 2, 1 heißen.
Uiuiui.
Kurze Antworten, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Alles klar.
Welche drei Dinge geben dir Energie?
Das Singen, die Interaktion mit Menschen und mein Kind.
Ja, das war knackig. Große Dinge beim kurzen Namen gepackt. Sehr schön. Dann 2 Herausforderungen. Eine, also richtig große Herausforderung, eine, die du erfolgreich bewältigt hast. Wir haben ja schon vieles gehört hier jetzt. Und eine, die vor dir liegt.
Also vor mir liegen tut tatsächlich die Selbstakquise, das Selbstmarketing. Das möchte ich jetzt angehen. Und eine, die ich bewältigt habe, eine große Herausforderung, ja, das war eigentlich schon meine Trennung. Die habe ich bewältigt.
Ja, das ist auch ein großes Brett.
Absolut.
Neuer Lebensanfang. Ne? Und ja, die Akquise, da bist du auch nicht eben alleine. Ich kenne eigentlich niemand, der freischaffend ist, der damit nicht in irgendeiner Form struggelt. Mich selbst eingeschlossen.
Ja, es kostet schon immer etwas Überwindung, sich quasi als Teil des Marketings zu sehen, zu etablieren und zu sagen, boah, ich bin so toll und ihr müsst mich einfach engagieren. Mhm. Das fällt manchmal schon schwer.
Ja, ich versuche dann immer dieses Muss rauszunehmen, ne? Sondern ich habe ein Angebot und du darfst es nehmen.
Ja.
Perspektive reinzubringen, das finde ich immer ganz schön. Und was ich auch so interessant finde, ist, du sagst ja ganz klar, es ist deine Arbeit. Und ich erlebe viele, viele Musiker, die sagen, die Schwierigkeiten haben, dann diesen Teil als Arbeit zu definieren und es dann auch oft gar nicht in ihr Leben so, also es nicht wertschätzen in dem Sinne, dass sie auch sagen, ja, ich muss und möchte diese Arbeit machen. Und ich muss dann für auch Räume schaffen, also zeitliche und energetische. Und in dem Moment, wenn sie sagen, das ist halt nur Musik machen ist Arbeit oder meine eigentliche Arbeit, ne, dann wird es so schwer, weil du musst es immer irgendwo dazwischen packen und es ist nicht wesentlich genug. Ne? Mhm. Das ist so ein mentale Krux, die man sich da selber legt. Und natürlich wollen wir alle viel lieber mehr Musik machen und würden am liebsten alle von der Straße engagiert werden, aber so ist das Leben leider nicht.
Nein.
Ja.
Na, man muss wirklich auch für seine Sichtbarkeit kämpfen und sich einsetzen dafür. Und da ist Selbstmarketing unabdinglich. Und wir müssen halt lernen, dass wir nicht irgendwie, was weiß ich, Töpperwehr sind oder sowas, aber wir sind auch auf eine Art ein Gut, das wir vermarkten, sei es unsere Stimme, unsere Instrumente, unsere Kunst. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, auch da die Perspektive richtig zu stellen, sich eben die Räume bewusst zu schaffen und zu sagen, okay, Kind ist in Schule um 8, gut, von 8 bis 10 setze ich mich hin, schreibe den Lebenslauf, schicke Bewerbungen raus, rufe Leute an, die meisten sind ab 10 im Büro, aber so, dass ich einfach wirklich die Konzentration habe und das mache. Wie gesagt, es kostet mich durchaus Überwindung, aber ich möchte es gerne machen, weil ich einfach weiß, dass ich das probieren will und dass ich diesen Weg weiter beschreiten möchte und dass ich auch eine innere Mission habe, nämlich eben den Menschen mit meiner Kunst was zu geben.
Und das ist dann das, was einem hilft.
Richtig.
Die Motivation
aufzubringen. Und die braucht man.
Ne?
Genau. Also es ist, glaube ich, extrem wichtig als Musiker, dass man eine intrinsische Motivation hat und nicht nur eine extrinsische, die durch den Erfolg kommt und durch die Rückmeldung des Publikums, sondern es ist dieses innere Brennen, das wir brauchen. Und ja, manchmal gibt es Phasen, da ist diese Flamme etwas kleiner und man denkt so, wofür mache ich das und mag ich überhaupt noch und so. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man sich auf die nächste Stufe hebt und dass man sich aufrafft und sagt, doch, es lohnt sich und ich mache das. Wichtig, glaube ich, ist auch, dass man versucht, die ganzen Dinge nicht verbissen anzugehen. Weil sobald man sich verbeißt, strahlt man das auch aus und das kann niemand brauchen, weil auf der Bühne, wenn man zum Vorsingen geht, die Leute wollen eine Energie haben, die sie selbst im Publikumsraum umhauen. Und das kann man nur liefern, wenn man in sich frei ist. Und diesen Aspekt zu erwirtschaften und dann wirklich auf den Punkt zu kommen, dort zu sein, das ist natürlich eine große Herausforderung, aber sie kann gelernt werden. Und das ist ganz wichtig.
Jetzt kommt die Frage mit der Nummer 1. Auf welches eine Projekt in der Zukunft freust du dich gerade ganz besonders?
Also muss es schon existieren?
Das nächste. Nein. Kannst du ja überlegen.
Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich in naher Zukunft zum Beispiel Salome zum Leben erwecken könnte. Das wäre für mich ein großartiges, tolles Projekt.
Dann drücken wir dir ganz, ganz doll die Daumen, dass das klappen wird. Mhm. Ich bin überzeugt davon, dass du das Zeug hast und die Energie und auch vor allem die Überzeugungskraft, dass du das in die Tat umgesetzt bekommst und auf die Bühne kriegst.
Das wünsche ich mir auch und ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an Yvonne. Alle Links zu Yvonne findest du in den Shownotes und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch gern auf www.intakt-coaching.de vorbei. Da gibt es meinen Blog, meine Coaching-Angebote und du kannst dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge und diesen Podcast mit anderen interessierten Menschen aus deiner Community teilst und auch mit einer guten Bewertung unterstützt du diesen Podcast mehr, als du vielleicht annimmst. Ich danke dir dafür sehr. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schöpfe aus dem Vollen und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.